aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute, Nora, würde ich gerne mit dir über Sport sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt vom Infant-Institut, das Institut für pädagogische Fort- und Weiterbildungen und Vorträge für Eltern. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Na, bist du heute schon eine kleine Runde um den Teich gejoggt?
Nein, natürlich nicht. Ich bin in den Tag gestartet, wie jeden Morgen, ohne Sport, widerwillig aus dem Bett gestiegen und meine Alltagsbewegung begrenzt sich bisher auf Wege in die Küche, einmal zum Kindergarten, einmal wieder zurück und jetzt hier ans Mikrofon. Und bei dir?
Ja, natürlich sehr ähnlich. Also nach dem Gang in die Küche zu den Brotzeitboxen, ein kurzes Radeln mit dem Kind zur Schule durch den Olympiapark und dann wieder hierher zurück. Und insofern waren das jetzt eher ein bisschen Bewegung, ein bisschen frische Luft schnappen. Ja, das typische, das elterliche Morgenprogramm vielleicht.
Aber kein Morgen-Yoga um 5.
Na, heute nicht, ne. Leider nein. Ja, wie bringt man Bewegung in den Alltag? Ne? Das ist schon, finde ich ja immer so der erste Schritt, bevor man eigentlich über Sport sprechen sollte, ist zu sagen, lass uns über Bewegung sprechen. Aber gibt es bei euch ein Sportprogramm? Also macht ihr Sport? Seid ihr eine sportliche Familie? Machen eure Kinder irgendeinen, sind die in einem Verein?
Ja, das ist für mich echt so ein Thema, das immer so ein bisschen schambesetzt ist, aber ich erzähle dir das trotzdem. Also wir sind tatsächlich eine Familie, die ich durchaus als aktive Familie beschreiben würde. Wir machen viel Ausflüge und sind viel unterwegs und so, aber wir sind keine Sportlerfamilie. Keins unserer Kinder ist in irgendeinem Sportverein oder übt irgendeinen Sport fest als Hobby aus, genauso wenig wie wir Eltern. Was ich durchaus schade finde, also ich habe auch als Mutter immer wieder versucht, meine Kinder für bestimmte Sportarten zu begeistern und sie bei bestimmten Sportangeboten anzumelden. Die waren alle beim Kindertouren und ich habe immer, wenn irgendwo ein sportliches Interesse sich erkennen ließ, sofort gesagt, wollen wir nicht da was draus machen? Ja, möchtest du nicht klettern? Möchtest du nicht zum Tanzen? Und es gab dann auch immer mal so Phasen, wo unsere Kinder was gemacht haben und dann wurde es immer wieder sein gelassen, aus verschiedenen Gründen. Und das macht mir durchaus manchmal so ein bisschen Schuldgefühle, weil ich schon manchmal so dieses innere Bild habe, gute Eltern kriegen das hin, dass ihre Kinder ein Instrument lernen und einen Sport machen irgendwie. Aber bei uns ist das nicht so. Und gleichzeitig kann ich es unseren Kindern auch nicht verübeln. Mein Mann und ich sind, glaube ich, auch nicht die allerbesten Vorbilder, was jetzt so regelmäßig Sport machen angeht. Wie gesagt, Bewegung ist uns im Alltag schon sehr wichtig. Aber wir beide haben auch nicht so einen Sport oder gar mehrere Sportarten, die wir sozusagen regelmäßig und aktiv betreiben. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Sicherlich auch dieses ganz typische Vereinbarkeitsthema, dass man einfach oft das Gefühl hat, ich habe auch gar keine Zeit. Ja, ich bin so am Rennen zwischen Arbeit und Haushalt und Kindern und ich habe so viel zu tun und abends bin ich platt. Und gleichzeitig ist mir natürlich klar, dass es auch immer was mit persönlichen Prioritäten zu tun hat. Ne? Man schafft Zeit und Raum für das, was einem am wichtigsten ist. Und wir schaffen uns viel Zeit und Raum fürs Kochen und fürs Miteinander reden und fürs Serien gucken. Natürlich könnte man da theoretisch auch irgendwo Zeit für Sport abknapsen. Aber ich glaube, dass tatsächlich, wenn ich jetzt bei mir bleiben soll, Sport tatsächlich auch für mich ein bisschen ein schwieriges Thema ist und war für lange Zeit. Also ich bin tatsächlich so ein Kind, das im Schulsport gelernt hat, ich bin, glaube ich, eine von den Unsportlichen und das hat mir nicht gut getan und ich habe tatsächlich bis jetzt keinen Sport gefunden, wo ich das Gefühl habe, da fühle ich mich wirklich wohl, da muss ich mich nicht hinprügeln so ungefähr, sondern den mache ich gerne und mit Leidenschaft und der entspricht mir und ich sehne mich aber danach. Also ich glaube, dass mir das total gut tun würde. Ich glaube, meinem Mann geht das auch sehr ähnlich. Wir haben das beide so ein bisschen auf unserer Agenda sozusagen, ne? Also wir müssen da nochmal was finden und gleichzeitig sind wir natürlich jetzt auch schon, ne, über 40 und haben noch nicht diesen Sport gefunden und sind da durchaus manchmal auch an so einem Punkt so, wird das für uns überhaupt noch kommen oder ist da einfach auch der Zug abgefahren, ne? Weil viele Sportarten verbindet man ja auch damit, dass man dafür irgendwie jung und fit sein muss oder so. Und das sind wir nicht so sehr. Wie ist das bei euch?
Meine Frau wie ich haben, glaube ich, jeweils relativ spät erst so in den Sport oder den Sport gefunden, der zu uns wirklich passt. Bei mir war es biografisch ähnlich. Also ich komme aus einer sehr sportlichen Familie und war vielleicht auch deswegen so ein bisschen geneigt, dem ganzen Thema Sport kritisch gegenüberzustehen. Und war auch so dieses, was du sagtest, im Sportunterricht so, Mannschaften werden gebildet, wer sitzt noch immer auf der Bank und wer sitzt immer noch auf der Bank. Kurzes, gemeinsames, tiefes Seufzen. Was für ein Scheißkonzept auch übrigens.
Ja, dieses Wählen, ich habe es gehasst.
Geht auch wirklich anders. Dann war es mir bei den Kindern natürlich schon auch wichtig, dieses, bewegen ist wichtig und wir haben wahnsinnig viel ausprobiert. Ich war oft, also du gehst einmal hin, dann ist da irgendwie Kinderturnen dienstags um 5 und dann suchst du diese Turnhalle und arbeitest dich davor und suchst den Trainer und lalalala und dann macht dein Kind einmal mit. Und wie war es? Ja, ganz nett, ich gehe hier nie wieder hin. Und also wir haben da wirklich so einige Energie so reingesteckt, bis wir das dann irgendwie auch akzeptieren konnten. Und ich dachte jetzt gerade drüber nach, weil du sagtest, naja, Vorbild, wir waren es natürlich auch nicht so, dass das so eine, ich habe so viele Antworten auf diese Frage. Also ich sehe so Mannschaft, Leistungssport tendenziell kritisch, weil es einfach so viel Zeit frisst für Trainings unter der Woche und dann die Spiele am frühen Morgen, am Wochenende, wo man dann oft ja auch noch irgendwo hinfahren muss. Wir haben halt immer viel gemacht, so Bewegung, wie du sagst, also mit dem Fahrrad ins Schwimmbad im Sommer fahren. Das wäre für mich so ein typisches, was wir hier über viele Jahre, als die Kinder zumindest noch gerade jünger waren, einfach sehr, sehr gerne praktiziert haben. So, jetzt erstmal das als erste Antwort, ja.
Ja, ja, ja. Ja, also es ist wirklich bei uns auch viel davon abgehangen, wo wir gerade gewohnt haben und wie gerade so die Umstände waren. Ne? Also als unsere beiden großen Kinder klein waren, haben wir ja in London gewohnt und da haben wir kein Auto gehabt. Das heißt, sämtliche Wege, die wir bewältigen mussten, mussten wir irgendwie entweder zu Fuß oder mit dem Roller oder mit dem Fahrrad oder mit der U-Bahn oder mit dem Bus, aber also die Option, wir setzen uns einfach ins Auto und fahren ins Schwimmbad oder fahren zu einem irgendwo hin, gab es halt nicht. Und da habe ich so gemerkt, das hat uns ein Stück weit auch allen gut getan. Ne? Also dieses, es gibt keine Alternative zur Alltagsbewegung. Und das ist tatsächlich so, dass ich schon merke, seit wir jetzt auf dem Land wohnen in Deutschland, wo wir sehr viele Wege auch mit dem Auto zurücklegen, weil einfach der öffentliche Nahverkehr nicht besonders ausgebaut ist und so, dass da dann auch teilweise so eine Alltagsbequemlichkeit einsetzt, wo man dann teilweise sich deutlich weniger bewegt, weil sozusagen zum Supermarkt laufen nicht wirklich eine Option ist. So. Und dann muss ich richtig bewusst schauen, wo bauen wir wieder mehr Alltagsbewegung ein. Und ich habe eben auch erlebt, die haben ja wirklich an sehr unterschiedlichen Orten gewohnt. Ne? Also gerade sowas, kann man mit den Kindern mit dem Radl irgendwo hin oder nicht? Das kommt halt sehr darauf an, auch wo man wohnt, wie da die Verkehrssicherheit ist, ne? Wie alles ist.
Hast du recht, guter Hinweis, ja. Ja, ich hatte halt immer diesen Satz so im Kopf, ein Kind muss in den Körper hineinfinden. Kennst du den? Also der ist natürlich nicht von mir, aber das hat mich eine Weile so ein bisschen verfolgt, dass ich dachte, aber da könnte man was verpassen. So.
Ja. Ja, ich kenne diesen Satz auch. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wer den so gesagt hat, aber mir ist der auch ein Begriff. Und ich finde, wie so oft, solche Sätze enthalten einen wahren Kern, aber auch viel Druckpotenzial. Ne? Also natürlich ist es wichtig, dass Kinder mit allen Sinnen die Welt entdecken und sozusagen auch erleben, wo sind meine körperlichen Grenzen, was kann mein Körper tun, wie kann ich meine Muskeln anspannen, wie funktionieren Bewegungsmuster so, ne? Und dass es dafür natürlich auch wichtig ist, dass Kinder sich viel bewegen auf unterschiedliche Weisen, das ist, denke ich, was, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, ne? Und gleichzeitig diese Idee, Kinder müssen lernen, in den Körper hineinzufinden, impliziert ja auch immer so, es kann auch sein, dass das nicht passiert. Ein Kind findet dann nicht in seinen Körper. Und was ist eigentlich dann? Hat man dann so ein Kind, das quasi nie in seinen Körper gefunden hat und dann so halb dissoziiert von sich selbst durchs Leben geht und nie spüren wird, wo seine körperlichen Grenzen sind? Das ist eine furchtbare Vorstellung. Und das macht dann natürlich auch schnell so einen Druck wieder, ne? Zu sagen, was müssen wir als Eltern tun, damit unsere Kinder auch richtig in ihren Körper finden? Und wenn du das so sagst, muss ich so ein bisschen daran denken, wie das war, als ich selbst ein Kind war. Ich habe so eine ganz feste Erinnerung daran, als Kind, bevor ich in der Schule war, ganz, ganz viel mich bewegt zu haben, ohne formale Sportangebote, ohne Kurse oder Vereine oder Unterricht, sondern einfach beim Spielen. Ne? Ich erinnere mich daran, dass ich balancieren gelernt habe, dass ich von Mäuerchen runtergesprungen bin, dass ich gerannt bin, dass wir uns versteckt haben, dass ich mit Bällen gespielt habe, dass ich Ratschlagen gelernt habe. Und das waren alles so Dinge, die sind aus mir selbst und aus dem Körper und aus dem Spiel herausgekommen. Und ich weiß noch, dass ich mich da so mit mir und mit meinem Körper im Reinen gefühlt habe, wie, glaube ich, nie wieder in meinem Leben so, ja. Und dann erinnere ich mich eben, dann kam die Schule, dann kam der Unterricht, dann kam das Bewerten, dann kam das nicht gewählt werden und als Letzte noch auf der Bank sitzen, wie bei so einem blöden Beliebtheitswettbewerb, ne? Ja, abgeschossen genau. werden mit harten Bällen im Völkerball und denken, ich will nie wieder in so eine Sporthalle rein, so. Ja, und, und da habe ich so für mich biografisch die Erinnerung, wie dieses Körpergefühl und dieses, ich bewege mich einfach gerne, zerkrümelt ist unter diesem Druck, unter diesen Zuschreibungen, das ist ein richtiger Sport, das ist kein richtiger Sport, du spielst das alles falsch. Ne? Also ich habe zum Beispiel als Kind wirklich gerne Federball gespielt. Ich mochte das einfach als Spiel, ich fand das total cool. Und dann habe ich in der Schule angefangen sozusagen Badminton als Sport kennenzulernen und dort wurde mir die ganze Zeit gespiegelt, du machst das alles verkehrt, ja, also deine Schläge sind viel zu weich und dies und das und alles und du kannst das nicht und dann war sozusagen auch das Federballspielen damit quasi kaputt, weil mir wurde dann so oft gespiegelt, das ist nichts für dich, dass ich dann auch in meiner Freizeit nicht mehr gemacht habe und das geht bei anderen Dingen genauso weiter und insofern, wenn wir jetzt so darüber sprechen, in den eigenen Körper hineinfinden, dann würde ich da viel stärker drauf gucken, dass man das, glaube ich, nicht kaputt machen darf, dass Kinder eigentlich voll gut in ihren Körper hineinfinden, intuitiv über Dinge, die sie gerne tun. Und ich befürchte manchmal, dass viele der gut gemeinten Angebote für mehr Bewegung im Alltag, ne, also Sportvereine, Sportunterricht in der Schule und so, da eher Freude an Bewegung nehmen können als geben. Gerade für Kinder, die sozusagen dann als unsportlich gelabelt werden in diesen Kontext und dann eben für sich abspeichern, das ist eher nix für mich.
Genau, also das finde ich total nachvollziehbar, wenn wir von Freude an Bewegung sprechen, dass die in so einem Umfeld ziemlich unter Druck geraten kann, weil dann da halt einfach so ganz viele andere Erwartungsaspekte draufkommen von den anderen TrainerInnen, von den Eltern. Es kommt natürlich immer jetzt ein bisschen auf die Sportart an, aber ich habe tatsächlich so eine gewisse Sorge sogar vor sozusagen unsensiblen Sportumgebungen auch für meine Kinder. Also diese brüllenden Väter und auch Mütter am Spielfeldrand, ein cholerischer Trainer. Da hat sich viel getan, das sind Klischees und die allermeisten machen das richtig, richtig gut. Aber es gibt da halt auch grenzwertige Erlebnisse, die ich auch hatte. Ich war in so einem Handballverein, der Trainer hat seinen Sohn immer bevorzugt und rief rot an vor Gebrüll. Und du denkst dir so, ja, und wenn du dann halt der bist, der kein oder nur ein Tor schießt, dann machst du eine Erfahrung, die eigentlich mit der Freude an Bewegung überhaupt nichts zu tun hat.
Ja.
Es ist so ein Sortieren und also auch der städtische Kontext, was du vorher zu Recht angemerkt hast, dieses, ne, man kann halt nicht überall, wo man wohnt, mal hübsch irgendwie rumradeln, ist ja hier so, dass auf der anderen Seite die Sportvereine total überlaufen sind, also zumindest in den Trendsportarten. Wir sind in Bayern, da ist Fußball natürlich, also in München ist Fußball natürlich nochmal ein ganz spezielles Thema, würde ich mal sagen, wegen den Profifußball. Also die Fußballvereine hier bei uns umherum sind alle überlaufen und es gibt zum Teil dann eine Leistungsschau, wenn du dich bewerben willst, mit deinem Kind da halt einzutreten. Und ich denke, da würde ich mich ja niemals anstellen mit meinem Sohn, um zu gucken, ob der es jetzt da drauf hat oder nicht. Ja, wir reden von Kindern.
Ja, also das ist ja insgesamt ein Problem, dass sehr, sehr viele Sportvereine auf der Suche nach Nachwuchs sind für ihren Leistungssport sozusagen. Und das egal, ob beim Fußball oder beim Handball oder beim Basketball, oft auch schon bei den relativ jungen Kindern, also nicht bei den ganz, ganz kleinen, aber schon ab Grundschulalter, eben dann einfach auch der Wunsch besteht, eine Mannschaft zusammenzustellen, die dann eben auch bei bestimmten Turnieren gewinnen kann. Und allein wenn du dich in diese Dynamik begibst, sind natürlich bestimmte Kinder, die dann mit sich bestimmten Sachen vielleicht schwer tun, nicht unbedingt willkommen in diesen Mannschaften. Und das spüren die ja auch. Ne? Also ich hatte mal eine ganz erschütternde Konversation mit einer Mutter, deren Sohn stark übergewichtig war und der dann praktisch auch von kinderärztlicher Seite so gespiegelt wurde der Mutter, sie müssen wirklich mal gucken, dass sie ihren Sohn in den Sportverein kriegen, damit er mehr Bewegung hat, damit er auch mehr Freude an Bewegung hat. Das wäre einfach wichtig für ihn auch körperlich. Und dieser Junge war dann so, ich glaube 9, also nicht mehr ganz klein, und der war quasi nirgendwo mehr willkommen, weil er sozusagen schon für alle Sportvereine zu unsportlich war, egal ob beim Fußball oder beim Handball, um sozusagen in der Mannschaft mitmachen zu dürfen, weil sozusagen diese Idee von Breitensport, ne, alle sollen sich positiv erleben dürfen, da gar nicht mehr so verbreitet war, sondern es ging darum, hey, die anderen Jungs trainieren hier schon seit 4-5 Jahren und wir haben hier bald ein Kreisligaspiel oder irgendwas. Genau. Und da können wir jetzt niemanden brauchen, der uns ausbremst. Und das fand ich so schlimm, das so mitzubekommen, dass ich dachte, wie schrecklich ist das denn, wenn ein Kind noch in der Grundschule quasi aussortiert wird als unsportlich? Wie soll das dann nochmal in seinem Leben die Erfahrung machen, dass es seinen Körper und Bewegung als was Kraftvolles, als was Positives erlebt?
Aber lass uns da doch nochmal kurz nachdenken, weil für viele Menschen genau dieser Leistungsaspekt beim Sport etwas ist, dem sie sehr viel abgewinnen können.
Was viel Spaß macht auch.
Du bist es nicht, ich bin es nicht. Aber das heißt ja nicht, dass wir... dass trotzdem Leute sagen wollen, ich habe aber so ein Kind, das möchte einfach zeigen, dass es was kann und das möchte irgendwie Erster werden und das möchte gewinnen und ich möchte ihm ja auch das alles nicht nehmen. Sozusagen diese individuelle Perspektive kann ich gut nachvollziehen, während mein quasi Vater und Gesellschaftsherz genau das sagt, was du auch sagst. Wieso müssen wir denn in diesem Bereich diesen ganzen Leistungsaspekt überhaupt so forcieren? Also das sind zwei Pole, die ich ganz schwer nebeneinander bringe. Oder noch eins, mein älterer Sohn kam neulich aus der Schule, die haben jetzt Nachmittagsunterricht und um 3:30 ist dann Sport, nach dem ganzen Tag Schule. Und dann machen sie irgendwas sozusagen, wo Leistungen bewertet, und es ging dann sozusagen nicht um, hey geil, wir hatten einen langen Tag, jetzt ihr habt dann Ball, macht was ihr wollt, sondern es ging dann darum, nochmal eine bestimmte Leistung zu erbringen. Und das fand er einfach als total zur falschen Zeit am falschen Ort. Also letztlich überhaupt die Frage, wieso gibt es überhaupt eine Sportnote, ne?
Ja. Das ist natürlich ein großes Feld. Und wie gesagt, ich kann auch nachvollziehen aus anderen Bereichen in meinem Leben, dass Wettbewerb natürlich auch Spaß machen kann. Es kann auch Spaß machen, sich mit anderen zu messen. Es kann Spaß machen, gut in etwas zu sein und dafür auch eine Belohnung zu bekommen. Und also ich kann das alles total nachvollziehen. Ich glaube einfach, es müsste beides geben und es gibt halt an vielen Orten nur eins. Also ich würde mir wünschen, dass jeder Handballverein und jeder Fußballverein und jeder Basketballverein, was auch immer, als allererstes und unbedingt eine Breitensportgruppe hat, und zwar in jedem Alter, und dann meinetwegen auch noch sozusagen ein Leistungssportteam, das dann Bock hat auf Turniere und so weiter. Und mir ist auch klar, dass das natürlich auch so ein Wunsch ist, den ich jetzt hier so von meinem bequemen Zuhause aus äußern kann, und dann würden viele Menschen im Verein sagen, wir kriegen so schon kaum die Trainerinnen und Trainer zusammen und wir haben einen ganz starken Mangel einfach auch an Menschen, die das alles leisten können, und komm du doch und mach deine Breitensportgruppe so. Ne? Also es fehlt auch an Engagement sicherlich in diesen Bereichen, aber es fehlt, glaube ich, auch manchmal an Bewusstsein, dass Sport eben mehr sein kann und sollte als Wettbewerb, gerade wenn wir von Kindern und Jugendlichen sprechen.
Genau. Ich glaube, dass es ein gesellschaftlicher Blick drauf ist, der auch Inklusion, Integration immer so doch im Zweifelsfall so als Fähnchen vorne, weißt du, aber nicht wirklich einen guten Ansatz entwickelt, um zu sagen, ja, man kann auch mit jemandem Sport machen, der im Rollstuhl sitzt, und da gibt es auch ganz normale Sportarten, die man dann zusammentreiben kann. Man muss dann nur so ein bisschen so tun. Es ist die Frage, wie wir da als Gesellschaft mit dem Thema umgehen wollen. Und ja, genau, und das Nächste dann, was gibt es an Angeboten für Erwachsene?
Also wie viele Erwachsene sind, sag ich mal, auf der Suche nach einem Sport, bei dem sie sich wohlfühlen können und der sie stärkt und der gut für sie ist, und finden das schwer, da was zu finden?
Ich erlebe halt hier so im städtischen Kontext halt oft so eine Kommerzialisierung dieses Bewegungswunsches. Mhm. Also ausgebildeter Sporttrainer, Uni studiert, wie auch immer, organisiert über App oder Aushang, Mami Jog, also weißt du, so diese ganzen Angebote, wo du irgendwie, sei es im Park oder sonst wo, halt für 15 Euro die Stunde mitmachen kannst, was ich mir dann auch wieder so die Frage stelle, ist das jetzt wirklich eine Möglichkeit, einen breiteren Teil der Bevölkerung einfach Lust an Bewegung zu machen?
Also das erlebe ich natürlich auch, dass es natürlich auch mittlerweile eine gewisse soziale Schicht gibt sozusagen, die kauft sich auch aus vielen, ich sag mal, Sportproblemen raus, ja, die es so in Vereinsstrukturen gibt oder so, und die holen sich dann einen Personal Trainer, ja, und machen sozusagen mit ganz individueller Begleitung, ganz individuell genau den Sport zu den Zeiten, die sie brauchen. Und ich will das überhaupt nicht abwerten. Also ich glaube, dass das für einzelne Menschen eine tolle Sache sein kann, auf diese Weise auch bestimmte Sporttraumata vielleicht zu überwinden oder individuelle Ziele zu erreichen oder was auch immer. Das ist ein absolut legitimer Weg, aber es ist kein Weg, der breiten Masse offen steht. Es ist wieder so dieses, man kauft sich dann halt, wenn man gewisse Privilegien hat, raus aus einem Problem, aber man hat sozusagen keine Lösung für all die Menschen, und ich spreche jetzt gerade auch für Erwachsene, denen einfach Sport und Bewegung auch gesundheitlich gut tun würde und die aber eben nicht diese finanziellen Ressourcen haben, da jetzt unglaublich viel Geld für ausgeben zu können. Und gleichzeitig, es gibt natürlich heute auch wahnsinnig viel kostenlos, ne? Also wenn ich mir allein anschaue, was es auf YouTube alles für Sportvideos gibt und so, du kannst komplette Trainingsprogramme dir kostenlos angucken, die sind unterschiedlich gut, ja, aber da gibt es schon auch wahnsinnig viel, und ich kenne echt auch nicht wenige Mütter speziell, die zum Beispiel Rückbildung dann, ne, über so Online-Angebote zu Hause gemacht haben oder so. Was ich halt auffällig finde, und das stelle ich spezifisch bei Sportangeboten fest, die sich an Frauen richten, auch gerade an Mütter richten, ist, dass da ganz oft so ein Vibe dabei ist von, hey, wir kriegen dich zurück in deine Vor-Baby-Figur und komm, wir machen jetzt hier folgende Rückbildung und dann passt du auch wieder in dein Bikini so. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich echt problematisch, ja, diese Verknüpfung von Sport und Bewegung und Schönheit und Aussehen. Und die ist gerade für Frauen oft omnipräsent, ne? Also wenn du als Frau in ein Fitnessstudio gehst, dann wird dir nahezu automatisch sozusagen irgendein ein Programm angeboten, mit dem du wieder schlank und schön werden sollst, so ungefähr. Und vielleicht geht es dir aber gar nicht darum. Vielleicht willst du einfach keine Rückenschmerzen haben und ein besseres Körpergefühl, oder du willst nicht aus der Puste kommen, wenn du die Treppen hochsteigst oder so, ne? Ja. Und selbst bei manchen Rückbildungskursen ist das so ein unterliegender Vibe, ne? Obwohl es da ja wirklich eigentlich darum geht, nach der Geburt den Beckenboden zu kräftigen, ist, weil man so dieses, und wie kann man da abnehmen und so. Gar nicht so sehr von den Kursleiterin, sondern auch von den anderen Teilnehmerinnen kommt da oft so, so eine Dynamik rein. Ne? Wie wird man wieder schlank und schön? Und für sehr, sehr viele Frauen, die ich kenne, und da nehme ich mich selbst auch nicht aus, sind halt diese ganzen Themen, ne? Wie fühlt man sich wohl im Körper und wie muss man aussehen und wie muss man irgendwelchen Schönheitsidealen entsprechen oder auch nicht, echt mit sehr, sehr vielen schwierigen und komplexen Emotionen besetzt. Und wenn sich das dann noch auf ein schwieriges Sportthema draufsetzt, ja, also auf das, ich wurde mit 8 in der Grundschule nicht gewählt und jetzt soll ich mit 28 meinen Beachbody hier bekommen oder mit 48 oder was auch immer, das macht dann oft, dass man in der Summe denkt, Sport ist emotional nicht sicher für mich. Das ist einfach ein Feld, von dem halte ich mich fern. Da muss ich mich mit so vielen Sachen beschäftigen, von Bodyshaming oder über Male Gaze und irgendwelche beknackten Schönheitsideale. Das ist mir alles zu krass. Da halte ich mich fern. Ja, da ist Serien gucken sicherer. Und gleichzeitig ist das natürlich nicht gut für uns, weil wir alle natürlich auch uns um unsere Körper in irgendeiner Weise kümmern sollten. Einfach, dass wir, ne, Freude haben, in ihnen zu wohnen.
Ja, ja, aus der männlichen Perspektive ist das, glaube ich, ein Spätstarter-Thema zum Teil, aber so dieses, der harte, gestellte, muskulöse Body ist ja, also ein männlicher Jugendlicher, der mit 16, 17 ins Fitnessstudio geht, dem wird, glaube ich, auch gar nichts anderes angeboten außer Bodybuilding. Und jetzt, ne, du hast es vorher, glaube ich, auch selber anklingen lassen, man kann das jetzt ja gar nicht unbedingt dem Fitnessstudio oder der Rückbildungstrainerin oder wem auch immer vorwerfen, dass das ist immer so ein Henne- und Ei-Thema. Wo kommt das her? Und dann wird es verlangt und dann wird es angeboten und dann wird es immer stärker. Aber ich würde mal tippen, dass viele Männer Sport treiben, um eben diesen Schönheitsidealen hinterher zu hecheln, was natürlich immer auch je lustiger wird, je älter sie werden. Desto verkrampftere Züge kann das ja annehmen.
Ja.
Also sagen wir mal, Körperbilder als, ich überlege gerade, ob das nicht quasi das größere Thema ist. Also wenn es anfängt, dich, also jetzt nicht dich, sondern jemanden prototypisch zu hindern, jetzt zu sagen, ich gehe jetzt in diese oder jene Sportart, dann Ja, was dann?
Also es ist definitiv real, dass viele Menschen, deren Körper nicht so einem gewissen, sag ich mal, Normschönheitsideal entsprechen, ja, deutlich mehr Schwierigkeiten haben, in ein Fitnessstudio zu gehen, in einen Sportkurs zu gehen, in einen Sportverein zu gehen oder sowas. Und dass das eine große Rolle spielt dabei, dass Menschen dann genau eben nicht in die Bewegung kommen oder eben dann zu Hause vorm Laptop trainieren, weil sich das sozusagen als einziges sicher anfühlt. Und ja, mir erzählen relativ viele Erwachsene, dass sie wirklich erst so mit Mitte 30, Anfang 40 irgendwann so ihren Sport gefunden haben. Und das macht mir auch oft so ein bisschen Mut, weil ich denke, okay, dann ist der Zug vielleicht für mich auch noch nicht abgefahren. Dann bin ich nicht zu alt, um noch irgendwie einen Sport zu finden, den ich cool finde. Und das ist tatsächlich wirklich ein tiefer Wunsch von mir, irgendwann nochmal einen Sport zu finden, zu dem ich mich nicht treten muss, ja, also wo ich wirklich Freude daran habe und wo ich Lust habe, den zu machen und den ich eben auch nicht mache aus so einer Sekundärmotivation im Sinne von, oh, ich will, ne, die Sommerfigur, sondern wirklich, weil es mir gut tut und weil es mir Spaß macht. Und ich hatte darüber vor einiger Zeit mal auf Instagram geschrieben, da ging es darum, dass mich jemand gefragt hatte in so einer Fragerunde, was wäre so ein Wunsch von dir noch oder was, welcher Wunsch ist noch unerfüllt? Und dann habe ich geschrieben, eine Sportart zu finden, die mir Freude macht. Okay. Und was ich dann so bezeichnend fand, war, dass dann ganz viele Leute mir schrieben, so Tipps, wie man sich Sport leichter machen kann. Zum Beispiel sowas wie, ich trickse mich immer aus und sage, ich gehe irgendwie auf die Treadmill und gucke aber währenddessen meine Lieblingsserie. Oder ich belohne mich für eine halbe Stunde Joggen mit einem Schokoriegel oder so. Wo ich so dachte beim Lesen, genau das will ich nicht. Also es geht mir eben nicht darum, einen Sport zu finden, für den ich mich austricksen muss, bei dem ich nebenbei was anderes machen muss, für den ich mich mit Schokolade belohnen muss. Weißt du, was ich meine? Jetzt verdiene ich mir einen Schokoriegel, das halte ich für eine ganz, ganz gefährliche Geschichte so. sondern ich würde mir wünschen, einen Sport zu finden, auf den ich mich genauso freue, wie ich mich auf ein Buch freue, das ich gerne lese oder auf ein Konzert, das ich gerne besuche oder auf einen Spaziergang, den ich gerne mache. Wie ist das? Hast du so einen Sport?
Ja, also ja, ich habe so einen Sport. Also ich musste sehr lachen gerade über dieses, ich quäle mich, weil das, man sagt ja immer, eine neue Gewohnheit braucht erstmal so ein bisschen Zeit, kennen wir alle. Und ich, was habe ich schon angefangen zu joggen und dann auch immer versucht, mich zu belohnen oder mich zu motivieren oder da so durchzuhalten. Mein Körper und ich, wir joggen nicht gerne und es ist mir einfach langweilig. Und in diesem berühmten Tunnel bin ich einmal gekommen. Ja, der ist wirklich super, wenn man da reinläuft, aber die meiste Zeit läuft man irgendwie nicht in diesen Tunnel hinein. Und dann gehe ich schwimmen. Und beim Schwimmen vergesse ich dann immer die Zahl der Bahnen, will aber die Bahnen ja eigentlich zählen. Dann mache ich es mit der Zeit. Dann denke ich über die Arbeit nach. Oh, also so. Also ich habe wirklich einiges so durchversucht. Und dieses gruppendynamische Leistungsding, das ist nicht so meins. Also wir sind alle eine Mannschaft. Und wenn du heute nicht kommst, dann können wir nicht spielen. Mhm. 10 Minuten vorher übergibt sich dein Kind und du weißt in dem Moment, ja, sind alle, hast du 3 Leute, so, schwierig. Was ich ganz gut finde, sind feste Termine, wo aber keiner weiß, ob ich komme oder nicht. Das finde ich super. Also ich gehe zum Boxen, da ist es ganz klar, dass man ab einem bestimmten Alter auf jeden Fall nur Breitensportler ist und es steht und fällt, wie dort, wie in vielen anderen Sportarten, einfach mit dem Trainer, in dem Fall ist es ein Typ, der sehr auf Beweglichkeit, Körpergefühl, Musikalität setzt und auf nichts, was man so im Boxen, im Klischee im Kopf hat.
Das klingt total cool.
Dieses Thema 60 Minuten und du kannst über nichts anderes nachdenken, weil du dich einfach sehr konzentrieren musst und es ist sehr anstrengend und nach einer Stunde ist es auch wieder vorbei. Und das bedient schon mal so ein paar Eckdaten, die ich irgendwie ganz gut finde, um sie in den Alltag zu integrieren.
Ja, das klingt voll gut. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass das was für dich sein könnte?
Ich war einfach wieder auf der Suche nach einem Sport und ein Bekannter von uns betreibt eben das Boxwerk in München und dort herrscht halt eine Everybody is welcome, respektiere dein Gegenüber und man muss, glaube ich, eine Umgebung finden, wo eine gute Haltung dem anderen gegenüber herrscht. Ich würde schreiend davonlaufen, wenn ein Trainer mich anbrüllen würde. Weißt
ja,
du?
Um Himmels
Willen.
Also so ja.
Diese ganze Scheiße mit, du kannst nur 4 Liegestütze, eine schaffst du noch, los jetzt. Da bin ich raus. Ich denke, ich bin ja, erwachsen. Ja. Ich bin mein ganzes Leben, weißt du, du willst doch nicht wieder irgendwo hingehen, wo dich jemand anbrüllt. Andere finden das super. Ausschweifende Antwort. Aber also mir tat es gut, es gibt gewisse Zeiten, die muss ich schaffen, weil sonst fängt das Training ohne dich an. Das motiviert mich und ich kombiniere es einfach mit, hey, frische Luft, Bewegung draußen unterwegs, ist ja auch super. Also eine Fahrradtour mit Kindern ist für jeden irgendwie gleich anstrengend und das ist auch Sport.
Ja, ja. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich überlege auch immer wieder an verschiedenen Sportarten rum. Ich merke schon auf einer wirklich ganz alltagspraktischen Ebene, dass ich halt echt auch mit meinen Kindern noch voll in dieser Phase drin hänge, wo ich abends einfach auch viel mit Kindern ins Bett bringen und Einschlafbegleitung und so weiter beschäftigt bin und sehr, sehr viele Sportangebote gibt es ja auch so am Abend einfach, ne, für Berufstätige. Und das ist einfach auch immer wieder eine Kollision mit unserem Familienleben. Mein Mann hatte mal zwischenzeitlich einen Sport gemacht, der ihm auch Spaß gemacht hat und hat diesen Sport wieder aufgegeben nach relativ kurzer Zeit, weil er gemerkt hat, dass die Zumutung, die das für mich bedeutet hat, dass er an einem Abend in der Woche jede Woche nicht zu Hause war und nicht verfügbar war, einfach für Unterstützung mit ins Bett bringen und so, zusätzlich zu all den Zeiten, wo er beruflich eben auch nicht zu Hause ist, für mich zu viel war. Das war dann was, wo er sagte, ja, der Sport hat mir zwar gut getan, aber ich merke, der Preis für dich war zu hoch. Und das ist was, was man, glaube ich, je nach Situation immer wieder unterschiedlich bewerten kann. Da würden sicherlich manche Menschen sagen, ey, aber sowas musst du deinem Mann doch ermöglichen. Ja? Und in der Zeit war es aber gerade so, da war unser jüngstes Kind auch noch ein Baby, dass ich wirklich über meine Grenzen kam an diesen regelmäßigen Abenden ohne Unterstützung. Und dann finde ich es eben auch ehrlich, an manchen Stellen zu sagen, ja, Sport ist gut, ja, aber für die eigene Familie da sein und sich um die eigenen Kinder kümmern, ist halt auch gut. Und natürlich, ich bin selbst die Erste, die immer in allen Vorträgen sagt, aber nur wer sich sehr gut um sich selbst kümmert, kann sich auch gut um die eigenen Kinder kümmern und schafft euch Raum für eure Selbstfürsorge. Und gleichzeitig denke ich halt auch oft, auch in unserem Alltag, you can only do so much. Ja, also es gibt halt nicht unbegrenzte Ressourcen. Und ich merke zum Beispiel in unserem Alltag, und das sage ich dir als ganz ehrliche Priorität unsererseits, ich kann besser auf Sport verzichten, als zum Beispiel auf jeden Tag ein gewisses Zeitfenster, wo ich mich mit meinem Mann in Ruhe unterhalten kann. Also das ist für mich das Fundament. Und ich könnte nicht sagen, dann lasse ich das 3-mal die Woche weg und mache in der Zeit Zumba oder so. Dann würde es vielleicht meinem Körper besser gehen, aber uns als ganzer Familie überhaupt nicht. Und insofern muss ich immer mit mir selbst auch so ein bisschen in Verhandlungen gehen, was ich wann wie leisten kann. Und gleichzeitig merke ich auch, dass meine, sag ich mal, nicht ganz verletzungsfreie Sportbiografie, also von seelischen verletzungsfreie Sportbiografie, natürlich mich auch immer so ein bisschen schubst in die Richtung, mich für alles andere zu entscheiden und nicht für Sport. Und da möchte ich schon auch dagegen angehen, weil, und das ist ganz klar so, wenn du mit 20 keinen Sport machst, ne, dann verzeiht dein Körper dir das auch eine ganze Zeit relativ gut. Und wenn du aber dann halt auch mit 40 keinen Sport machst, dann merkst du das irgendwann einfach an ganz, ganz vielen Stellen körperlich. Und wir wollen ja auch, sag ich mal, das klingt jetzt so doof, aber gesund altern sozusagen und Freude haben und mit unseren Kindern auch in 10 und 20 Jahren noch Radtouren und alles machen können und nicht irgendwie vor Schmerzen oder vor Verkrümmungen oder irgendwas, dann uns immer mehr aus dem Leben in all seinen Möglichkeiten zurückziehen. Ja, also das ist insofern ein offenes Thema und wie gesagt, auch mit unseren Kindern versuche ich immer und immer wieder da im Austausch zu sein und immer wieder auch jeden Impuls in Richtung, ich hätte gerne ein sportliches Hobby, ja, zu unterstützen. Also wenn eins der Kinder da sagt, ich will mal Fitnessstudio probieren, ich will mal Hanteln kaufen, ich will, was weiß ich, zum Tanzen, dann sind wir die Ersten, die sagen, ja klar, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass ich auch mich mittlerweile emotional nicht mehr so stark investiere, weil meine Erfahrung mich einfach lehrt, dass das oft relativ kurze Vergnügungen sind. Und dann gibt es natürlich immer auch die Frage, die mir auch oft begegnet, wie stark müssten wir als Eltern dann auch Druck machen und sagen, du brichst das jetzt nicht wieder ab. Ne? Also das ist ja auch was, was einem ganz oft begegnet. So dieses Dranbleiben lernen müssen. Mir sagen immer wieder Eltern, mein Kind hat schlicht keine Wahl. Das muss ein sportliches Hobby wählen und das muss es durchziehen. Das erwarten wir als Eltern. Und das ist im Namen der Sicherheit und Gesundheit für uns auch zu rechtfertigen, dass es da bei uns keine Wahlfreiheit gibt. Und das ist zum Beispiel was, das könnte und wollte ich in unserer Familie mit unseren Kindern so nicht umsetzen.
Tja, da gilt doch das, was du an anderer Stelle gesagt hast. Ansonsten möchtest du, dass man so mit dir redet? Also wir haben just genau diese Situation, dass hier einer sagt, er will nicht mehr zum Aikido und das begründet und sich das überlegt hat und man dann nochmal nachfragt und dann es eher jetzt darum geht, okay, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Also wie verabschieden wir uns jetzt von der Trainerin und so? Aber jetzt zu sagen, nee, das musst du jetzt, da musst du jetzt leider weiterhin, könnte ein relativ kurzer Weg dahin sein, dass jemand sich einfach dem Sportthema an sich verweigert. Nö, also hätte ich weder die Überzeugung noch auch die Kraft, da jemanden gegen seinen Willen jetzt irgendwo hinzuschleifen und vorm Fußballtraining abzusetzen, zu sagen, mir doch egal.
Das frage ich mich manchmal, ob Eltern, die sagen, also unser Kind muss das einfach machen, ob die einfach weniger willensstarke Kinder haben als ich oder wie die das machen. Weil bei unseren Kindern ist das wirklich so, wenn ich mir das auch nur vorstelle, also auch in der Theorie, so dieses Kind stellt sich dahin, auch schon mit 6 oder so und verkreuzt die Arme und sagt, mach ich nicht. Dann stelle ich mir so vor, wenn ich dann sagen würde, doch, du gehst jetzt zum, weiß ich nicht, Fußball, Handball, Aikido, dann würde das halt dastehen und auch überkreuzt die Arme haben und nichts mitmachen. Mhm. Also es ist irgendwie für mich manchmal schwer vorstellbar, wie man da das durchsetzen kann. Und gleichzeitig gibt es natürlich viele, sag ich mal, fiese Tricks, mit denen man Kinder natürlich auch erpressen kann und unter Druck setzen kann. Und es gibt vielleicht auch einfach Kinder, die dann da ein bisschen weniger in den Widerstand gehen und sagen, wenn meine Mama, mein Papa, mein Trainer, wer auch immer sagt, ich muss, dann muss ich das jetzt wohl. Und ich kenne Erwachsene, die sagen, sie sind froh, dass sie aus bestimmten Hobbys nicht rauskamen. Das muss ich der Vollständigkeit halber sagen, gerade auch beim Thema Musikinstrumente, was jetzt nicht unser Thema ist heute, gibt es relativ viele, die sagen, ich wurde immer zum Üben gezwungen und heute bin ich dankbar drum. Und dann denke ich so, ja, aber für jede Person, die das sagt, kenne ich auch mindestens 2, die nicht dankbar drum sind. Also das ist ein sehr, sehr durchwachsenes Ding. Aber diesen Gedanken, dass ich manchmal dann auch meine Kinder angucke in ihrer großen Wahlfreiheit und in ihrer großen Entscheidungsfreudigkeit, ich mache das jetzt, ich mache das nicht mehr, dass ich dann manchmal so denke, oh, die Generation heute, die können alle nicht mehr durchhalten. Da ertappe ich mich manchmal schon dabei, dass ich so denke, es gibt vielleicht heute auch manchmal so viele Möglichkeiten, weißt du, und so schnelllebige Entscheidungen, dass man vielleicht weniger bei Sachen dabei bleibt. Und gleichzeitig, also ich kämpfe da auch nicht gegen an. Und ich selbst weiß auch noch, ich habe als Kind eine ganze Zeit lang Ballett getanzt und wollte das irgendwann nicht mehr. Und ich erinnere mich an meine immense Erleichterung, als ich mich dann getraut habe, das zu sagen und dann auch einfach auch aufhören durfte. Also wenn man da dann gesagt hätte, das musst du jetzt weitermachen, das hätte mir definitiv nicht gut getan.
Also was wir versuchen, ist, so eine gewisse Bewegungsmaxime hochzuhalten. Einmal am Tag alle raus, weißt du? Oder wir haben jetzt gemerkt, dass wir oft, wenn wir Urlaube planen, irgendwie die falschen Pläne gemacht haben. Also, dass wir oft so Urlaube hatten, wo du dich nicht bewegen kannst, wenn du nicht mit dem Auto fährst, ja? Oder dann plötzlich merkst du, alle werden dann irgendwann so zappelig und unruhig und einfach sagt so, das ist ja eigentlich das, worauf es ankommt. Also, das wäre sowieso so mein Grundtake. Also, ich glaube, dass ein Thema beim Sport immer ist dieses Leistungssport-Ding / kann mein Kind, könnte er vielleicht Profi-BasketballerInnen werden? Dieses, oh, nicht, dass ich es verpasse. Ja, also, wenn ich jetzt mein Kind nicht motiviere, drille, dann kann es kein Fußballer beim FC Bayern werden. So. Und rein statistisch ist es halt die Chance, 0,0001%, dass das klappen kann. Während alle anderen halt diese Freude an Bewegungen eventuell verlieren oder später halt nie wieder einen Ball sehen können oder eben auch schlecht, ist ja ein verletzungsintensiver Sport, irgendwelche Knie haben, mit denen sie dann irgendwas gar nicht mehr machen können oder gerissene Bänder und was auch alles dazugehört. Für mich war wichtig, sich von diesem Leistungsgedanken, was unsere Kinder betrifft, zu verabschieden und das Thema Bewegung, Freude an Bewegung, idealerweise in Kombination mit Frischluft und oder anderen Leuten, viel höher zu gewichten.
Ja, das ist auch was ich also dem kann ich mich gut anschließen und wir haben das auch immer versucht, gerade mit unseren jüngeren Kindern auch zu sagen, es gehört einfach zur täglichen Routine, dass man mindestens einmal rausgeht, Laufrad, Roller, Fahrrad, was auch immer, Rollschuhe, dass wir zum Spielplatz gehen, dass wir wandern gehen, dass wir auch im Urlaub Aktivitäten planen, die Bewegung involvieren und wir versuchen das manchmal auch mit so kleinen Sachen, also wie gesagt, wir fahren relativ viel mit dem Auto hier, wo wir wohnen, weil wir einfach fast nirgendwo hinkommen ohne, aber dann zum Beispiel eben auch nicht, wenn man irgendwo hin will, quasi direkt vor der Haustür zu parken, sondern sozusagen das Auto und ganzes Ende, ne, weiter weg abzustellen, damit man dann auch noch einen Fußweg hat dahin und so. Solche kleinen Tricks können ja auch helfen, einfach die Alltagsbewegung zu erhöhen und zu sagen, wenn wir irgendwo essen gehen, dann parken wir nicht direkt vorm Restaurant, sondern irgendwie außerhalb und laufen dann rein oder so. Aber es ist und bleibt ein Struggle. Wir sind auch durchaus Eltern, die immer mal wieder mit Wander- und Spazierverweigerung da zu kämpfen haben und dann immer mal wieder gucken müssen, wie sind jetzt auch unsere Energielevel. Und ich sage dir ehrlich, dass es bei uns auch schon trübe Novembernachmittage gab oder Samstage gab, wo wir echt als gesamte Familie es nicht geschafft haben, uns aufzuraffen, rauszugehen, sondern wirklich zu Hause rumgehongen sind. Und das war eigentlich nicht so gut für uns, aber niemand hat einfach irgendwie die Energie gehabt, sich da hochzureißen. Und auch das war dann halt mal so, ne? Also das ist jetzt nicht der Standard, aber das kommt vor. Was ich halt noch merke, ist, dass ich so das Gefühl habe, bei den jüngeren Kindern kann man ja noch ziemlich viel reißen darüber, was man halt selber so an Programm plant, ne? Aber ich finde, spezifisch ab dem Teenageralter fängt dann halt auch die Phase an, wo man auch in Sachen Bewegung und Sport ein Stück weit loslassen muss, ne? Und wenn ich dann einen sportbegeisterten Teenager habe, der viermal die Woche oder fünfmal die Woche was trainieren will, dann ist das so und dann kann ich das nicht ausbremsen. Und wenn ich, und das gibt's auch nicht selten, einen Teenager habe, der für ein paar Jahre gefühlt nur noch zu Hause auf dem Bett liegen will oder zocken oder irgendwas, habe ich da auch gar nicht mehr so viele Möglichkeiten gegen anzugehen. Ja. Und natürlich ist es immer dieser Balanceakt, ne? Vielleicht trotzdem mal reinzugehen und zu sagen, würdest du mich da und dahin begleiten oder so. Aber zumindest ich habe die Erfahrung gemacht, wie bei so vielen Themen, je mehr Druck, desto mehr Gegendruck, ne? Also wenn ich zu einem 14-, 15-, 16-jährigen Kind hingehe und mich in seine Bewegungsdynamiken einmischen will, dann kommt da auch schnell so eine ganz krasse Gegenwehr im Sinne von, wie ich meinen Körper wann, wohin bewege, das ist meine Sache. Und mein Gefühl war, in dem Moment, wo wir dann auch sowas wie verbindliche Sonntagsspaziergänge für alle abgeschafft haben und dann wirklich auch gesagt haben, du, wenn du partout hier jetzt liegen willst, dann ist das so, wir gehen jetzt raus, ja, dann war die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dann bei einem späteren Anlass auch dann wieder freiwillig mitgekommen wurde, deutlich erhöht. Und das war aber was ich auch erst lernen musste. Also auch rauszukommen aus diesem, das ist doch mein Kind, dem sage ich jetzt einfach, wir gehen raus und dann wird es doch wohl auch klappen, zu, das ist ein junger Erwachsener und der entscheidet selbst, ob er heute das Haus verlassen will oder nicht, ne? Oder sie.
Genau. Total. Kann ich nur unterschreiben. Angebote machen, motivieren, aber letztlich begleiten. Also die stundenlangen Kämpfe, die einem schlecht gelaunten Familienausflug vorausgehen können und damit ja per se dieses ganze Unternehmung zum Scheitern verurteilen, was habe ich da an Energie verbrannt? Zu sagen, hast du Bock? Ich mache jetzt das und das. Hast du auch Lust? Und wenn das dann klappt, dann ist halt auch schön für alle.
Ja. Und ich merke das selber, viel hat mit eigenen Ressourcen zu tun, wenn ich selber an einem Ort bin, wo ich mir auch ein bisschen was Nettes ausdenken kann für und mit den Kindern, ne? Also spannende Ziele, irgendwas, was einen Ausflug ein bisschen emotional für die Kinder so anreichert und nicht einfach nur ist, lass uns dieselbe alte Runde laufen, so macht's leichter und ich bin da nicht immer gleichermaßen in der Lage. Also gestern war es so, dass wir dann mit unseren Kindern eine Taschenlampenwanderung gemacht haben und es war 18 Uhr, also eigentlich noch nicht wirklich spät, aber für die Kinder hat sich's halt trotzdem angefühlt wie eine Nachtwanderung, weil es draußen stockdunkel war und wir sind eigentlich eine total simple Spazierrunde gelaufen, aber halt mit Taschenlampen und sind da rumgerannt und haben Verstecken gespielt und Verstecken spielen mit Taschenlampen ist so anders als Verstecken spielen am Tag, ne? Und die Kinder hatten unglaublich viel Spaß. Und das war so ein Element von, das hat sich richtig gut angefühlt, ne? Zu sagen, wir haben jetzt eine ganz simple Form von Alltagsbewegung gerade nochmal implementiert, ohne Sportverein oder irgendwas, aber wir sind rumgerannt, wir haben gelacht, wir haben geschwitzt, wir haben geleuchtet und wir kamen müde nach Hause und die Kinder sagten dann auch, oh, das fühlt sich jetzt richtig gut an, danach ins Bett zu krabbeln, so, ne, wo man so denkt, ja, das sollte man viel öfter tun. Und gleichzeitig habe ich auch so gemerkt, ich habe nicht immer die Kraft und die Energie, um 18 Uhr noch Taschenlampen rauszuholen und zu sagen, so und jetzt alle nochmal rennen. Also das, wenn ich selber seit 5:30 auf den Beinen bin, dann bin ich einfach auch zu platt für sowas. Und ja, da diese Mischung zwischen einer gewissen Accountability, also dass ich mich versuche, selber da auch in der Verantwortung zu halten und zu sagen, nee, das ist schon auch mein Job als Mutter dafür zu sorgen, dass wir alle in Bewegung kommen und gleichzeitig dieser Großzügigkeit und dieser Sanftmut, ich muss mich auch nicht pushen, es gibt Tage, da geht's nicht und das macht mich nicht zu einem schlechten Menschen so, das ist so der Balanceakt, auf dem ich mich da bewege.
Ja, Genau. Ich glaube, das ist die Antwort. Mehr Bewegung reinbringen und da, wo sich Sport gut anfühlt, da weitermachen, aber nicht mit so diesen ganzen Bildern, die wir für die Kinder wie auch für uns selber da so im Kopf haben, die Sache angehen, weil das kann einfach, glaube ich, den letzten Spaß nehmen, den es halt einfach machen kann. Ja.
Darauf hoffe ich doch, dass ich was finde, was für dich das Boxen ist.
Und wenn ihr eine Idee habt, welche Sportart die beste wäre von Nora Imlau, schreibt uns an podcast@nora-imlau.de. Genau. Und wenn wir schon beim Thema sind, würde ich sagen, wir gucken noch mal kurz in unser Postfach, Nora, oder?
Ja, aber erst, Oliver, möchte ich mit dir gerne über das Infant-Institut reden, das ja unsere heutige Folge freundlicherweise sponsert. Ist ein Ausbildungsinstitut, bei dem FamilienberaterInnen ausgebildet werden, aber wo auch interessierte Eltern und pädagogische Fachkräfte Vorträge, Fortbildungen buchen können zu allen möglichen interessanten Themen. Ich bin selber auch Referentin bei diesem Institut und was ich am Infant-Institut so besonders finde, ist, dass eben der Schwerpunkt auf Eltern-Kind-Interaktion und Regulation liegt, beziehungsweise der Schwerpunkt auf Erwachsenen-Kind-Interaktion und Regulation. Das heißt, es geht wirklich ganz stark darum, welche Regulationsbedürfnisse haben Kinder in welchem Alter und wie können Eltern und andere Erwachsene effektiv Koregulation leisten, gerade auch bei neurodivergenten Kindern.
Und wo sitzen die oder wo muss ich da hin?
Das sind Online-Vorträge. Das heißt, du musst nirgendwo hinreisen, sondern ich und viele andere Referentinnen und Referenten bieten dann diese Angebote online an. Man kann sich sozusagen digital anmelden, kriegt dann einen Zugangslink, kriegt dann auch Zugang zu einer Aufzeichnung des Vortrags. Das heißt, wenn man an dem Abend selber aus irgendwelchen Gründen nicht kann oder noch länger in der Einschlafbegleitung hängt, kann man sich sozusagen in den Wochen danach den Vortrag nochmal zu Gemüte führen, ganz in Ruhe. Manche Menschen machen das auch nochmal zur Wiederholung 2-3 Mal. Und die Vorträge sind fachlich unglaublich fundiert. Es geht wirklich in die Tiefe. Es sind sehr, sehr kundige und kluge ReferentInnen da dabei, die auch über die speziellen Themen, zum Beispiel Regulation bei Kindern mit ADHS oder bei Kindern im Autismus-Spektrum oder die spezifischen Herausforderungen bei der Regulation von Schreibabys oder so, sich da wirklich sehr, sehr gut auskennen. Und es ist unglaublich tief und gleichzeitig sehr alltagsnah. Also auch als ganz normale Mutter, ganz normaler Vater ohne Studium in Pädagogik oder Entwicklungspsychologie kann ich allem folgen und kann ganz konkrete Handlungsimpulse für meinen Alltag mitnehmen. Also ich kann da die Arbeit sehr empfehlen und auch die Arbeit der ausgebildeten Infant-FamilienberaterInnen kann ich einfach Familien, die auf der Suche nach Unterstützung sind, wärmstens ans Herz legen. Auch die beraten großteils sowohl online als auch vor Ort, wo sie wohnen. Das heißt, man kann so ein bisschen gucken, was man eher braucht für sich und die Familie. Und die Online-Vorträge sind auf jeden Fall ein super Startpunkt einfach, um sich mit diesen Themen intensiver zu befassen.
Ja, super. infant-institut.de lautet die Homepage. Wir klicken nachher rein, wenn wir unser Postfach geöffnet und wieder geschlossen haben. Genau. Ja. Gab's Post heute? Gab's Post, Nora, in den letzten Tagen?
Ich habe ein bisschen was. Ja, es gab auf jeden Fall mehrere Nachrichten. Ganz viel Dankbarkeit für unsere Folge zur Hoffnung in schwierigen Zeiten. Ich möchte exemplarisch eine Nachricht vorlesen, wo eine Mutter einfach schrieb, ihr seid einfach richtig klasse und trefft genau die richtigen Worte. Ich fühle mich mit meinem Entsetzen und Unverständnis über diesen Wahlausgang nicht mehr so allein. Allein das bedeutet so viel. Danke.
Das ist schön. Ich habe noch einen alltagspraktischen Tipp rausgezogen zum Thema, wie umgehen mit dem Osterhasen. Das ist einfach so eine nette Geschichte, die uns Susanne geschickt hat, die würde ich jetzt gerne kurz vorlesen. Vor gut 2 Jahren war klar, dass meine Tochter damals 5 ein Fahrrad zu Ostern bekommen soll. Um das Richtige für sie auszuwählen, sollte sie mitkommen zum Fahrradladen. Aber der Osterhase sollte das Fahrrad dann bringen. Kleine Zwickmühle, wie erkläre ich das meinem Kind? Der Verkäufer, selbst Vater von 4 Kindern, hat das Ganze dann toll gelöst. Er kennt nämlich die Adresse vom Osterhasen. Also konnten wir gespannt abwarten und siehe da, das Rad war an Ostern tatsächlich in unserem Garten, versteckt unter einer Plane. Die Freude war groß. Im nächsten Jahr allerdings mussten wir dann die Wünsche meiner Kinder für Ostern aufschreiben und den Zettel zum Fahrradladen bringen.
Das ist ja süß. Genau. Das ist ja total süß.
Und dann habe ich noch zum Abschluss eine Frage quasi in den Betriebsraum dieses Podcasts. Zu eurem Spruch, aller Anfang ist manchmal leicht, manchmal schwerer, aber immer interessant, möchte ich schon länger bei euch nachfragen, wie ihr das meint. Bei leicht, manchmal schwerer kann ich noch gut folgen, aber immer interessant? In einigen Anfangssituationen meines Lebens kann ich nicht mal in der Rückschau viel Interessantes finden. Daher, wie meint ihr das genau?
Ja, Oliver, wie meinen wir das genau?
Okay, fangen wir vorne an. Also aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, ist, glaube ich, selbsterklärend. Und dieses Interessant war, glaube ich, oder Nora, so eine Überlegung zu sagen, dieses There is a good in everything. Also das, erst wenn man losgeht, sich eine Sache genauer anzugucken und zu überlegen, wo die eigentlich angefangen hat, dann versteht man, dass es einfach sehr interessant sein kann. Und das andere, dieses, es hängt alles zusammen, kommt man nicht drum rum, beim Anfang irgendwo anzufangen.
Es hat ein bisschen auch was mit Reframing zu tun, dass sozusagen, egal welches Thema wir uns angucken, wir können immer versuchen, was Interessantes daran zu entdecken. Ne? Also auch an schwierigen oder blöden Sachen können wir sozusagen in die Abwehr gehen oder wir können sagen, okay, das Thema ist jetzt da, dann nähern wir uns dem Thema so ein bisschen als interessierte BeobachterInnen, ne? Und schauen, was steckt da drin, was können wir da vielleicht für uns rausziehen. Und gleichzeitig ist es natürlich, ne, es ist unser Podcast, Intro und Outro, auch so ein bisschen diese Doppeldeutigkeit, dass wir einerseits denken, grundsätzlich Anfänge zu betrachten ist sozusagen manchmal leicht, manchmal schwer, aber interessant. Aber das ist auch unser Anspruch oder unser Wunsch für diesen Podcast, dass eben unser Podcast aller Anfang manchmal leichtere Themen betrachtet, manchmal auch schwerere Themen betrachtet, aber immer interessante Einsichten in ein Thema hoffentlich gewährt.
Genau. Na gut, und jetzt müssen wir es tatsächlich den lustigen Übergang schaffen. Also, vielen Dank. Danke, Nora, bis zum nächsten Mal. Ja?
Danke fürs Zuhören und denkt dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.